Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Hallo und herzlich willkommen beim Hurra, hurra Podcast. Ich bin Caroline Nölle und darf heute meine Gästin Fern vorstellen.
Hallo.
Hallo, Caro. Sorry, das kam jetzt irgendwie blöd, egal. Ich, ich lese hier mal ganz kurz deine Bio vor. Fern Liberty Kallenbach-Campbell wurde in New York geboren und wuchs in Berlin auf. Seit 2015 lebt und arbeitet sie in Halle an der Saale.
Du darfst auch Fern sagen, das ist ganz, ganz normal.
Sagen manche Fern zu dir?
Ich reagiere halt einfach nicht, okay, wenn jemand ganz laut Fern schreit. Aber wenn du vor mir sitzt, alles okay.
Okay, Fern studierte Kommunikationsdesign bei Professor Georg Barber und schloss 2021 ihr Bachelorstudium ab. Im selben Jahr erhielt sie den Giebichenstein Designpreis für die beste Idee, Konzept. 2 Jahre später schloss sie ihr Diplom in Textilkunst in der Klasse von Professorin Caroline Enchantre ab. Mit ihrer Diplomarbeit gewann sie den ersten Platz beim Kunstpreis der Stiftung Saale-Sparkasse. In diesem Jahr wird sie am International Fellowship in der Villa Aurora in Los Angeles teilnehmen. Ferns Arbeiten wurden in 7 Solo-Shows und 18 Group-Shows, ich hoffe, ich habe richtig gezählt.
Ich zähle nicht nochmal nach.
unter anderem in Berlin, in Halle, in Leipzig, Braunschweig, Erfurt, Prag, Moskau, Antwerpen, Genf und in London ausgestellt. Das ist ganz schön beachtlich. hast du irgendwie Vorbilder? Wie kam es dazu, dass du fast schon so eine, also ich lese es als eine sehr ehrgeizige Karriere. Hast du da irgendwie jemanden, der dich dazu inspiriert hat, irgendwie, oder hast du einfach, hast es einfach probiert und es ging immer weiter?
Also ich habe natürlich nicht von, also mein Ehrgeiz kam daraus, dass ich irgendwann während meines Studiums angefangen habe, mit Textilien zu arbeiten. Und daraufhin habe ich so einfach gefunden, was ich gerne mache und was ich vor allem auch gut kann. Und ich habe 2017 das erste Mal eine große textile Arbeit genäht, einen riesigen Quilt. Und das war aber für mich eher wie so ein After-School-Programm, weil ich im Kommunikationsdesign jetzt nicht die Überfliegerin war und einen Ausgleich brauchte, so ein bisschen meinen Frust auch irgendwie rauszulassen, weil ich einfach nicht an so eine Bildsprache rankam, gefühlt. Natürlich habe ich richtig viel gelernt, aber so diese Befriedigung hat mir total gefehlt. Und dann habe ich das immer so nach der Uni sozusagen mich hingesetzt und genäht. Und
das war, als du noch, du hast ja Kommunikationsdesign studiert mit dem Schwerpunkt Illustration, oder?
Genau, den Schwerpunkt konnte man sich dann nach 2 Jahren, man musste sich dafür dann bewerben. Und sind ja Semester Projekte, die man im Kommunikationsdesign besucht, aber ich bin dann in der Illustration sozusagen geblieben und habe dann auch einen Erasmus gemacht in einer Illustrationsklasse in Prag und habe halt, und das spiegelt sich dann auch in meinen Textilarbeiten wieder, richtig, richtig gerne und viele Comics gezeichnet, aber es war teilweise immer so, dadurch, dass ich immer super viele Projekte auf einmal erarbeite und so ein Comic dann auch irgendwann in den Druck muss und so ein fladderiges Riesenheft, wo man halt mit Acryl und Tinte und weiß ich nicht was mit irgendwelchen klebrigen Pastellfarben gemalt hat, das fällt mir richtig auf, aber so ein druckfertiges Comic ist gefühlt bei mir in meinem Wust verschwunden und ich konnte es ist ja wirklich richtig anstrengend, den ganzen Tag lang zu zeichnen über Jahre hinweg und habe ich irgendwann angefangen, meine Geschichten auf Textil zu bringen und so eine dicke Textilarbeit, die kann man nicht übersehen. Das war für mich irgendwie total befriedigend, auf einmal so eine Frucht von meiner Arbeit zu erkennen. Und dann habe ich auch Aufmerksamkeit dafür bekommen. Aber dass ich da gerade Textilkunst mache, das war mir gar nicht bewusst. Mein bester Freund, der hat Mode studiert und der hat mich dann irgendwann überredet, dass ich mit ihm ein Gastsemester an der Textilkunst anfange. Das war dann 2019. Und dann dachte ich so, ach ja, Textilkunst, was soll das sein? Ja, ich bin halt eine Illustratorin und mache halt nur so Textil am Rande. Und dann bin ich dorthin und die Professorin fand meine Arbeiten total geil. Und dann bin ich in die Klasse gekommen und war einfach, I was blown away bei, also im Hermesgebäude hat man ja so große Etagen, wo die Atelierplätze alle offen sind. Und ich konnte bei jedem Student eigentlich sehen, was er macht. Und das war so inspirierend.
Also das Hermesgebäude, das gehört auch noch, das ist ein weiteres Gebäude der Gebichenstein Kunsthochschule, genau. Und das war jetzt sehr viel. Ich muss jetzt nochmal kurz zurückrudern und nochmal fragen. Alles gut. Wie bist du eigentlich zur Burg gekommen?
Ich habe 2013 von Tag der offenen Tür gehört an der Burg und eine Schülerin, die ein Jahr über mir war, die wollte sich das Produktdesign angucken, also Industriedesign, und ich bin einfach mitgekommen, weil ich keine Lust auf Politikunterricht hatte und schwänzen wollte, und dann stand ich auf einmal im, ich glaube, das war hier oben im Dachsaal, und habe mir Portfolios mit angeguckt von anderen Studenten, die Kommunikationsdesign studieren wollten, und da waren auch Studenten, die schon bereits an der Hochschule waren, und zwar sehr, sehr offen und einladend, und ich habe auch so eine Art Neugier von den Studenten empfangen, was ich einfach, das war ich irgendwie nicht gewohnt, dass man so als Außenseiter sich eigentlich schon ganz willkommen gefühlt hat. Und ich hatte halt schon immer, also nicht schon immer, aber mit 14 hatte ich mir irgendwie mal in den Kopf gesetzt, Grafikdesignerin zu werden. Und da ich halt gerne zeichne und weil ich dann halt auch mitbekommen habe, dass die Burg richtig viele Werkstätten hat und ich auch super gerne mit meinen Händen arbeite, habe ich es immer mal versucht, genau. Und es hat ja dann geklappt. 2015 habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht und dann auch 2015 angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren. Genau. Und das...
Das heißt, du warst dann erstmal in den Grundlagen. Das ist ja, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber da hat man ja erstmal dann wahrscheinlich mit allen DesignerInnen zu tun, ne? Also mit allen Studiengängen.
Ja, das war auch richtig, das war echt eine richtig wilde und also ich kann mich noch erinnern, dass ich mit den ganzen Zeitplänen, mit den ganzen, wie sagt man dazu, die Stundenpläne waren total verrückt. Und dann habe ich erst gemerkt, dass ich ja nicht nur mit Grafikdesignern, also mit Kommunikationsdesignern in der Klasse bin, sondern gemischt mit den ganzen anderen Studiengängen. Und es war so toll. Also das war mit echt die... ich habe so viel gelernt von den anderen Studenten. Und vor allem hatte man dann auch irgendwie den Mut, in die Werkstätten zu gehen und mal ein paar Maschinen zu benutzen, die ich halt... Also da wäre ich von alleine nie drauf gekommen. Aber dadurch, dass man halt mit Keramikern, mit Holz... Bildhauern gefühlt und mit Modedesignern zusammengearbeitet hat, kam da echt einfach richtig, richtig viel Potenzial zusammen und hat mir persönlich auch super weitergeholfen, weil ich, ja, also genau, einfach richtig viel Inspiration daraus ziehen konnte, und das sind bis heute meine engsten Freunde, was echt richtig schön ist.
Was hast du da so ausprobiert in der Werkstatt? Also wo bist du... Also an der Burg gibt es ja zum Beispiel die Holzwerkstatt, die Metallwerkstatt, die Kunststoffwerkstatt und die Digitalwerkstatt. Das sind so die zentralen Werkstätten hier auf dem Design Campus. Wo hat man dich da angetroffen in den Grundlagen?
Also ich war in den Grundlagen tatsächlich in der Kunststoffwerkstatt und dann am Laser. Und das war total witzig, weil ich wurde mit einer Keramikerin und einem Studenten aus dem Industriedesign zusammengetan, und wir sollten einen Würfel gestalten. Und der Industriedesigner ist einfach direkt zum Laser gestürmt und hat Toastbrot dabei gehabt, und hat aus Toastbrot haben wir wie so ein Puzzlesystem erlasert, und ich stand da eigentlich nur dumm daneben und habe gut gestaunt, dachte so, was, wie kommst du da drauf? Hätte ich mich... Ich wusste gar nicht, dass man einfach so, ich dachte, der Laser, da muss man irgendwie sich anstellen und keine Ahnung. Naja, ich weiß nicht, ich habe mir das irgendwie viel unzugänglicher vorgestellt, als es eigentlich war. Und der hat dann sofort angefangen, mit dem Laser groß rum zu experimentieren, was ich irgendwie, das ist mir in Erinnerung geblieben. Sonst habe ich halt immer mal wieder kleine Sachen da versucht, aber jetzt weiß auch nicht das Grandioseste, was mir da von alleine gelungen ist. Und das war ja das Gute daran, dass wir gemischt waren, weil ich dadurch einfach voll viel sehen durfte. Und ich persönlich habe mich dann halt eher am Riso-Drucker und an den Siebdruckwerkstätten aufgehalten. Genau, und halt dann, als ich angefangen habe, viel zu nähen und an Steppdecken gearbeitet habe, dann hat tatsächlich viel auch zu Hause gearbeitet, weil ich mir sozusagen eine Werkstatt aufbauen musste dafür. Das hätte ich jetzt zum Beispiel im Modedesign nicht machen können. Also.
Aber du bist ja dann erstmal zur Illustration, also du bist dann quasi in diesen Schwerpunkt gekommen nach den Grundlagen und also da muss man sich ja wahrscheinlich drauf bewerben irgendwie, oder wie läuft das nochmal? Also du hast...
Es gibt am Ende des zweiten Jahres, also das gab es damals, ich denke, es ist immer noch so, das hieß bei den Künstlern, glaube ich, Zwischendiplom, und bei uns im Design wurde das, also im Kommunikationsdesign auch, it was along those lines, Zwischendiplom, aber man hat keine Urkunde oder so dafür bekommen, aber alle Studenten aus dem Jahr mussten wie so eine Art Stand oder so eine Ecke vom Dachsaal hier aufbauen. Also es ging halt darum, vor allem die Arbeiten der letzten zwei Jahre darzustellen, also was man im Studium bis zu dem Punkt alles probiert hat und was die Ergebnisse dann waren. Und dadurch, dass ich dann halt genau in dem Jahr, wo ich mein Zwischendiplom sozusagen gemacht habe, angefangen habe, viel zu nähen, hatte ich halt eine riesige Steppdecke und dann halt viele von meinen Siebdrucken und meinen Comics, obwohl wir halt bis zu dem Zeitpunkt eigentlich kaum Illustration als Fach hatten. Also ich glaube, wir hatten eine Woche Illustration, aber das wollte ich dann damit auch zum Ausdruck bringen, dass ich unbedingt in diese Illustrationsklasse möchte. Und genau, und daran haben, glaube ich, die ProfessorInnen sich dann orientiert, in welche Klasse oder wen die jetzt vielleicht bevorzugen würden oder was besser irgendwie zum Projekt passt, was dann irgendwie, also jedes Projekt, jedes Semester ändert sich ja auch den Titel und man hat ja auch irgendwelche Pläne, irgendwelche Exkursionen und Deadlines, ja.
Was ist bei dir jetzt nach den Grundlagen noch hängen geblieben? Also was hast du da gelernt, wovon du jetzt noch profitieren kannst? Also bis auf, dass du da wahrscheinlich alle deine Freunde kennengelernt hast oder zumindest einen Großteil.
Naja, das ist aber schon ein riesiges Vorteil. Also dass man auf einmal so einen Pool an Helfern hat und man selber auch Hilfe leistet. Und dadurch kann man dann halt auch nach den Grundlagen und wenn man sich dann vor allem auch trennt, also irgendwann sieht man sich ja wirklich viel weniger, aber ich brauche auch manchmal irgendeinen Rahmen oder ich brauche irgendjemand, der mir erklärt, wie ich am besten etwas aufspannen kann. Und das ist so geil, dass ich da einfach meine engen Freunde, und das macht dann auch richtig Spaß. Genau, und dementsprechend ist man dann mal auch bereit, anderen Leuten zu helfen. Und
Würdest du sagen, du arbeitest allein?
Ja, ich arbeite eigentlich alleine, ja. Ich mag das auch, wenn ich richtig in den Flow komme, dann bin ich was gar nicht, man kann mich gar nicht ansprechen. Ich bin total konzentriert und es macht mich einfach nervös, wenn jemand dann meine Aufmerksamkeit braucht oder einen vernünftigen Satz, weil dann kommt gar nichts. So. Und ich muss mich auch so konzentrieren, weil dadurch, dass ich nähe und tufte, ich habe ja ganz viele verschiedene Techniken, ich habe eine...
Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Tuften ist?
Tuften ist wie so eine... Jemand hat das mal beschrieben als Pistole, die so ein bisschen wie so eine Nähmaschine funktioniert. Und das stimmt absolut gar nicht. Aber man kann sich das schon vorstellen, dass man durch eine Nadel in so einer Pistolenkonstellation Wolle fädelt. Und die Nadel die Nadel bewegt sich nach vorne und hinten und schießt so diese Wolle durch einen aufgespannten Leinwandstoff. Also es ist dann so ein grobmaschiger Polyesterstoff oder Jute, was man so benutzen möchte. Und diese Pistole hat halt die Nadel und eine kleine Schere oder eine Klinge hinten dran oder auch nicht so. Aber das ist so dieser klassische Tufting-Effekt, dass in dem Moment, wo die Nadel die Wolle durch die Leinwand schießt, wird sie abgeschnitten und dadurch hat man diesen klassischen sieht fast aus wie so ein geknüpfter Teppich, bloß viel loser und halt flinker. Und das sieht man auch, dass es ein bisschen zackiger, also dass es einfach ein bisschen schneller geht. Aber wie jedes Werkzeug musst du das erstmal stundenlang benutzen, dass es dann auch so aussieht, wie du es möchtest. Aber genau das ist ja das Schöne auch an sowas wie Textilkunst und an solchen Maschinen, wo man die Zeichnung oder den Plan eh nicht genauso umsetzen kann, wie man es sich vorgenommen hat. Und somit wird so eine Ebene eröffnet, die total spannend bleibt, weil man ziemlich viele Kompromisse eingehen muss, da die Linien nie genau getroffen werden. Oder man könnte die Linie genau treffen, aber dann kann man es, finde ich, auch irgendwie mit der Hand machen. Das ist ja auch irgendwie so das Gute, dass man manchmal mit so einer Maschine so ein bisschen ausrutscht oder sich vielleicht aus Zeitdruck bestimmte Shortcuts genehmigen muss. Und dann kommt was ganz Neues dabei rum. Und vor allem, das hilft mir total, kann ich mich nicht auf so Kleinigkeiten in so Kleinigkeiten verlieren. Ich muss Kompromisse machen und ich muss so ein bisschen mit einem fehlerhaften Ergebnis klarkommen. Genau, und das ist halt beim Zeichnen ist man so nah am Papier, man hat so viel Kontrolle darüber, was man rüberbringt, aber sobald dann irgendwie eine Tuftingpistole und irgendein widerspenstiges Garn und eine Wolle dazu kommt, die überhaupt gar nicht mit dir arbeiten will, sieht diese Zeichnung auf einmal ganz anders aus. Und ich finde das richtig toll, diese Kontrolle abzugeben. Und gleichzeitig heißt es, dass ich das sowieso immer noch 300 Jahre lang nachbearbeite und rasiere und beschnibble. Und das ist auf jeden Fall auch ziemlich viel Kontrolle meinerseits. Aber so das erste Ergebnis ist so ein bisschen, wie sagt man dazu? For lack of a better word, it's a bit random.
Das finde ich gut. Ist das vielleicht auch ein Teilaspekt, warum, also du hast es ja schon so ein bisschen versucht, den Vergleich zu machen zum Zeichnerischen. Zeichnest du noch?
Ja, wenig, weil ich habe eine Werkstatt und die ist so vollgestellt mit verschiedenen Riesenrahmen und meinen ganzen Tuftingpistolen und meinen ganzen Rasierern und ich habe jetzt auch einen Webstuhl seit neuestem und das Zeichnen, das braucht ja auch richtig viel Platz und dadurch, dass ich halt einfach für jeden Arbeitsprozess super viel Platz brauche, muss ich halt immer auch aufpassen, weil ich zeichne halt eigentlich immer mit Tusche. Und es ist mir einfach in letzter Zeit oft passiert, dass ich diese Tusche nicht weggeräumt habe und dann ist einfach alles, habe ich einfach riesige schwarze Flecken überall. Und da nehme ich mir mal lieber Zeit für. Dann mache ich so eine Zeichenwoche. Das ist auch etwas, was ich durchs Designstudium echt gut gelernt habe, ist, dass man seine Zeit gut einteilen muss und mit so bestimmten Deadlines. Oder für mir hilft das zumindest, mir zu sagen, so innerhalb von 2 Wochen möchte ich das und das sehen. Weil verschwende ich vielleicht Zeit an etwas, was vielleicht gar nicht so viel Zeit benötigt hat, aber weil ich den Druck nicht empfinde, muss ich halt dann in späteren Prozessen sparen und es muss nicht sein und es tut auch einfach gut, vor allem ich arbeite auch einfach mindestens 8 Stunden am Tag, das ist mein Job, also. Und da hilft es einfach, um einen Überblick zu bekommen bei den unendlichen Stunden, dass man auch Abgaben für sich selber erfüllt. Das hilft mir enorm. So, das habe ich auch irgendwie gemerkt, das hat mir im Kunststudium richtig, richtig viel geholfen, dass ich einfach meine Arbeiten mit einem Ziel vor Augen auch fertiggebracht habe. Und manchmal heißt es, dass nach 2 Wochen man sich sozusagen vor einer Arbeit findet, die den Punkt noch lange nicht erreicht hat, was auch normal ist. Aber manchmal merkt man dann auch so, ja, weiß ich nicht. Nee, das nervt mich jetzt so. Ich arbeite jetzt am nächsten und dann hat man da nicht irgendwie die ganze Zeit dieses lästige Projekt am Hals, was man dann irgendwie immer so mit sich hinschleppt und so vor sich hindrängelt. Dann kann man auch einfach viel leichter damit abschließen. So, wenn es nach 2 Wochen keine Form angenommen hat, next.
Genau. Also das sind quasi so Designprozesse, das musst du mir gleich nochmal ein bisschen mehr erklären. Also das ist eine zeitliche Strukturierung, das hat was mit vielleicht auch Routinen zu tun, wenn du 8 Stunden am Tag arbeitest. Was ist so das, wo du sagen würdest, das macht vielleicht das Design für dich aus und das macht zum Beispiel im Gegensatz dazu dann die Kunst für dich aus. Also wie vereinst du für dich diese beiden Welten? Oder ist es auch was, ich hole jetzt sehr aus, ich weiß, ist es auch was, wo du einen bewussten Wechsel vollzogen hast? Also dass du so gesagt hast, ich möchte keine, zum Beispiel, du hattest zu Anfang erzählt, ich möchte Grafikdesignerin werden und dann irgendwann tut sich da dieses Hobby auf mit den Kills, die du dann so nach der Uni irgendwie zu Hause machst und dann wird es immer mehr und dann hast du entschieden, ich gehe in die textilen Künste. Ab welchem Punkt hast du gesagt, das ist jetzt auch kein Design mehr oder ist es jetzt Kunst? Oder, ich weiß, es ist sehr schwierig, aber ich fände es total spannend dazu.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da wirklich, ich glaube, dass, Moment. Damals, als ich dann in die Textilkunst kam, kam es mir schon so vor, als wäre das jetzt der große Sprung vom Design in die Kunst. Aber dann habe ich die Vorteile extrem gespürt, als ich in der Kunst war mit meinem Design-Background und der war jetzt nicht unglaublich ausgeprägt, aber ich war halt auf einmal so richtig, richtig zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und gleichzeitig ist die Kunst ja etwas, was man, oder ich zumindest in meiner Kunst schöpfe ich das ja aus meinem Lebensschatz. Dadurch ist die Inspirationsquelle so nah, wie es nur geht, so das ist halt so die Geschichte von mir und wie ich meine Umgebung wahrnehme und aufnehme.
Also du hast ja jetzt in deinem Kommunikationsdesign-Studium oder du erzählst ja auch von dir selber, dass du da bestimmte Sachen gelernt hast oder Projektstrukturen, Zeitlichkeiten, Routinen, die so ein ganzes Projekt oder so einen kompletten Prozess, auch so einen kreativen Rahmen, die einfach geben können, auch eine gewisse Sicherheit. Inwiefern, also du hattest ja schon erwähnt, dass dir das jetzt auch in der Kunst total nützt. Aber inwiefern würdest du da trotzdem so eine, vielleicht eine Grenze ziehen zwischen Design und Kunst? Also was hat sich verändert und warum machst du jetzt eigentlich Kunst und warum bist du keine Designerin mehr?
Okay, also genau, der ganze Prozess, eine Arbeit zu verenden, also meine Textilarbeiten erfordern sozusagen auch mal so einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, so jetzt reicht's auch, sonst geht auch der Grundstoff und so, also das Basismaterial, das gibt irgendwann auch nach so und irgendwann sagt die Nähmaschine auch, stopp, deswegen ist es sinnvoll, sich auch dementsprechend einfach so eine Grenze zu setzen und das gehört dann alles mit zur Projektplanung und ich finde, dass es super, super schwer zu sagen, ob es da wirklich ein, also das ist halt ein, das ist so ein fließender Übergang zwischen Design und Kunst.
Was würdest du anderen, die jetzt gerade noch an der Burg studieren, raten, die vielleicht noch nicht so ihren Weg gefunden haben, was würdest du denn raten?
Also es kommt ja total drauf an, was dich interessiert. Man sollte auf jeden Fall die Werkstätten hier ausnutzen und man kann sich als Designer auch erkundigen, was es am Kunstcampus für Workshops gibt. Da gibt es nämlich auch richtig geile Sachen, die man besuchen kann. Es sind natürlich nicht unbedingt immer Plätze reserviert für Designer, aber eigentlich, das weiß man auch aus dem Design, kann man sich überall mit reinschmuggeln. Genau. Und alleine das einfach mal zu sehen oder halt mal um Künstler kennenzulernen, die dort an der Burgburg sozusagen rumexperimentieren, das ist etwas, das schätze ich so sehr und dadurch findet man schon einiges, was einen irgendwie weiter interessieren könnte und man muss halt, also was heißt man muss, aber also ich erlebe große Erfüllung daraus, das zu tun, was mir wirklich am allermeisten Spaß macht, weil ich arbeite so viele Stunden, ich habe so viele Stunden jeden Tag, die ich mit mir selber verbringe durch die Kunst und das könnte ich nur ertragen, wenn es nicht wirklich genau das ist, womit ich auch meine Zeit, egal wie brotlos es manchmal auch ist, genau das ist, was ich machen möchte, komplett. Und da muss man halt ein bisschen rumprobieren, um was zu finden. Manche auch nicht. Bei manchen geht's relativ schnell. Ich meine, ich habe immer mich verkleidet und ich habe immer für meine Stofftiere was genäht und ich habe immer mit Nähmaschinen experimentiert und viele auch kaputt gemacht. Und das war eigentlich total naheliegend, dass ich Textilkünstlerin werde. Ich hatte bloß einfach keine Ahnung, dass das ist, also es hat sich jetzt dumm an, aber ich wusste nicht, was das heißt, was ich da mache. Ich wusste das nicht. Es war für mich einfach so was Natürliches. Ich habe das eh schon gemacht. Brauchte irgendwie auch keinen Titel, aber war natürlich dann toll, als es einen bekommen hat, weil ich halt daraufhin wirklich, hat sich einfach mein Leben auch verändert. Und alles, was ich in meinem Leben mache, bezieht sich jetzt auf Textilkunst und ich finde es absolut geil. Ja.
Inwiefern spielt da auch Social Media für dich eine Rolle?
Social Media ist auf jeden Fall richtig, also was heißt wichtig? Ich fand es immer sehr cool, so eine Art Walking Portfolio zu haben. Und im Kommunikationsdesign habe ich, also ich glaube, ich habe mir 2015 oder so ein Instagram zugelegt und dann mein Zeug da irgendwie hochgeladen. Jetzt, wo ich mir die Sachen angucke, sehe ich, dass alle Fotos komplett verschwommen sind und dass ich wirklich hemmungslos irgendwas immer hochgeladen habe. Also ist jetzt auch nicht mehr so ganz mein Stil, aber ich finde das irgendwie auch ganz witzig an Social Media. Das sind einfach so Friedhöfe an richtig viel Info, Müll, vielleicht ein bisschen zu viel Info manchmal, aber ich finde es total spannend, auch so ein bisschen Zeitreise zu betreiben und dann irgendwie ins Jahr 2015 wieder einzutauchen, zu gucken, was ich da Komisches gemacht habe.
Du hast nichts gelöscht, das ist alles noch da.
Ich glaube, ich habe irgendwann mal so einen Film geschoben und so ein paar Sachen archiviert, aber das war zu viel auch. Und meine Arbeiten sind ja auch super ehrlich und ich muss ja niemandem, glaube ich, mehr was vormachen, dass ich da ja ein bisschen sehr viel auch preisgebe. Aber ich weiß nicht, ich stehe halt total auf Ehrlichkeit und weiß nicht so, also ich war schon immer sehr laut und outspoken. Also nicht immer, aber ich habe immer daran gearbeitet, dass ich wirklich immer meine Meinung auch austeile. Und Social Media ist auf jeden Fall, glaube ich, während Corona war es halt super wichtig, weil ganz viele Ausstellungen halt nicht begehbar waren. Man aber trotzdem sozusagen von jeder Ausstellung auf jeden Fall geile Fotos mitnehmen sollte. Und dadurch, dass alle an den Handys geklebt haben, hatte ich auf jeden Fall eine gute ich habe ein paar gute Kontakte geknüpft damals, weil ich glaube, viel mehr Menschen darauf angewiesen, also was heißt eigentlich, es gab halt nichts anderes, als irgendwie auf dem Handy zu gucken, was die Künstler treiben, und da habe ich dann auch nochmal mehr Respekt von meinem Instagram bekommen und mich ein bisschen zurückgeschraubt, was ich da so alles hochlade, aber das ist alles noch relativ ehrlich, und also das ist alles komplett ehrlich und offen, aber dass da Leute wirklich auch sich mit beschäftigen und dass man da auch Business mit betreiben kann, das ist wirklich vorteilhaft, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, genau.
Das heißt, du, auf dich kommen dann auch Leute zu wegen Instagram, also dass du...
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt wie so ein Portfolio, wo man halt wirklich seine aktuellsten Arbeiten hochladen kann.
Inwiefern ist es vielleicht auch Inspiration für dich? Also wie viel Zeit verbringst du eigentlich auf Instagram?
Also für mich ist es eine riesen Inspirationsquelle. Und ich habe halt einfach auch dadurch ganz viele Textilkünstler auf der ganzen Welt irgendwie mich mit denen verknüpft. Und das ist halt das Schöne auch an Halle. Durch die Burg Ebingenstein wohnen jetzt sehr, sehr viele Handwerker und Kunsthandwerker. Und es ist so ein Vorteil, wenn irgendwas mal schief geht oder eine Frage hat, dass einfach Leute da sind, die einem sofort helfen können. Richtiges Plus, vor allem in dem Bereich, mit dem ich arbeite. Und ich werde auch sehr oft kontaktiert und gebe auch immer richtig gerne mein Advice und halte da also von irgendwelcher Heimlichtuerei absolut gar nichts. Aber es ist natürlich auch meine Einstellung dazu. Man kann eigentlich alles auf YouTube finden. Es bringt nichts, wenn ich jetzt irgendeinen Trick nicht verrate. Also finde ich auch einfach irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es halt durch Instagram auch einfach richtig toll, dass man über Techniken, über Werkzeuge sich austauschen kann. Und irgendwann trifft man sich dann. Irgendwann ist man dann in der Stadt, wo man irgendjemanden über Instagram oder so kennengelernt hat. Und dann gibt es die Person wirklich und du kannst vor ihr stehen und mit ihr reden, und das ist, also ich finde das, super romantisch.
Was ich mich so gefragt habe, wo kommt denn jetzt eigentlich dieser Rattenkönig her? Was hat das denn damit auf sich? Kannst du das mal kurz erzählen?
Ich habe Ich weiß nicht genau.
Oder kannst du es nochmal beschreiben, vielleicht auch für die, die jetzt nur zuhören? Und wir verlinken das dann nochmal in den Shownotes. Was hat es mit dieser Arbeit auf sich?
Ich saß irgendwann mal auf Arbeit und habe nach interessanten Orten in meiner Umgebung gesucht und bin dann auf den Rattenkönig in Altenburg gestoßen, den größten Rattenkönig der Welt. Und dann war ich natürlich so, warte mal, was ist denn ein Rattenkönig? Und ein Rattenkönig ist was richtig Ekelhaftes. Das sind meistens in so Haushalten, also so meistens so unter Häusern oder irgendwo, wo Menschen eigentlich auch wohnen. Das heißt, das sind so wahrscheinlich da, wo es lecker Essen gibt, sind dann so große Cluster an Ratten, die durch die Enge sich verknotet haben und dann wahrscheinlich aus Panik nicht mehr auseinanderkommen. Und die sind dann halt mit Kot und Blut verklebt und das ist so stereotypisch alle am Rattenschwanz miteinander verbunden. Mich hat irgendwie dieses Bildnis total fasziniert. Und habe ich mir vorgestellt, wer mit mir alles an meinem Rattenschwanz dran gebunden ist. Und habe das aber eigentlich nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe immer super gerne, ich liebe so Puppets und Muppets und generell alles, was so Stop-Motion ist. Und habe dann eine Arbeit letzten Sommer genäht. Das sollte an mein Diplom nicht anknüpfen, aber ich habe für mein Diplom so eine Art zweieinhalbdimensionale Textilobjekt genäht. Und das fand ich irgendwie richtig toll, dass man ja als Textilkünstlerin ja nicht nur was Flaches erarbeiten kann, sondern halt etwas mit richtig Volumen, etwas, was so richtig den Raum einnimmt. Genau, und dann habe ich mir, glaube ich, 6 Ratten genäht und die alle am Schwänzchen angebunden. Und jede Ratte hatte so ein bisschen ihre eigene Story. Eine kam aus dem Labor, eine war eine biblisch akkurate Ratte, also so ein bisschen an so biblisch akkurate Engel angepasst, mit ganz vielen Augen, ganz vielen Flügeln. Und eine war eine aus dem Film Meet the Feebles, das ist so ein ganz schrecklicher Rattenproduzent, der ist Trevor. Und dann weiß gar nicht, was ich dann noch. Eine Ratte, die habe ich aus so einem Textil genäht von so einer Boyband. Die war auf jeden Fall auch ziemlich seltsam, aber es war eigentlich so ein Passion-Projekt. Und ich mag einfach gerne auch so ein bisschen eklige Themen, die man dann ins so Niedliche ziehen kann mit den Textilien. Dass man so ein bisschen als Zuschauer verwirrt ist jetzt von der eigentlichen Absicht, ob das jetzt einen irgendwie beunruhigen soll oder belustigen soll. Und das Witzige ist auch, dass Kinder total auf die abgefahren sind oder halt angefangen haben zu weinen. Das fand ich irgendwie auch eine sehr authentische Reaktion darauf. Also es war sich niemand ganz so sicher, was ich damit vorhatte.
Stimmt, wie reagieren oder wie beobachtest du eigentlich, wenn Menschen deine Ausstellungen besuchen? Also was überrascht dich da?
Ich finde es immer ganz interessant, dass die Arbeiten, in denen ich mich am meisten sehe, tatsächlich wahrscheinlich zu informationsgeladen sind. Das sind dann nicht immer die Favorites, aber eigentlich liebe ich das immer, die ganzen Interpretationen zu hören von den Arbeiten, da natürlich alle völlig falsch liegen. Nein, Quatsch, es gibt ja keine Erklärung dafür, Gott sei Dank. Ich will es auch gar nicht erklären. Aber dass man sich überhaupt Gedanken macht über meine Arbeiten, das spricht mir natürlich zu. Und ich höre mich da auch gerne um. Aber am liebsten sage ich halt so wenig wie möglich über meine eigenen Werke. Und das ist halt auch, also dadurch, dass es ziemlich viele Figuren und Situationen abgebildet werden, finde ich, muss man jetzt auch nicht so viel noch dazu sagen. Ja, es ist manchmal abstrakter als also mal hier, mal da. Aber eigentlich kann man, und das finde ich auch das Gute an den ganzen grellen Farben, die ich benutze, ist, dass meine Arbeiten auch so eine Geräuschkulisse fast mit sich bringen. Also man hört die Abbildungen schon. Und ja, das ist auch etwas, das habe ich dann auch durch Besucher von Ausstellungen von mir dann auch nochmal, das wurde mir dann auch noch klarer, wie laut und aufbrausend überhaupt die Sinne, also wie die Sinne auch überfordert werden von den Zuschauern. Was ich auch mag.
Verändert das, also diese Eindrücke, die du bekommst, wenn du eine Ausstellung gemacht hast, verändert das deine Herangehensweise an nächste Arbeiten? Also
nee. Also manchmal denke ich mir, okay, jetzt ist da ein riesiger Raum und ich habe Lust, den ganzen Raum zu füllen und dann versuche ich, etwas so groß wie möglich zu gestalten. Aber
das heißt, du hast schon Dinge für explizite Räume gestaltet? Also
ja, ich habe es, also ja, das habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Natürlich explizite Räume, das ist für Textilien schon besser, wenn das wirklich so trockene, ganz ausstellungsfreundliche Räume sind. Genau, also ich habe mich schon ein bisschen mit den Räumlichkeiten beschäftigt, aber eigentlich sind das dann immer so fließende Übergänge von so privaten oder was heißt privat, es sind halt Projekte oder Arbeitsgruppen, die passen gut zusammen und die übergehen dann von ganz alleine dann in die nächste Thematik und man erkennt manchmal schon den Cut zwischen so Werkgruppen, aber eigentlich ist es ja so ein fließender Übergang. Also genau, und dann, wenn ich eine Ausstellung geplant habe, dann mache ich mir natürlich Gedanken, was da dazu passen könnte oder wenn ich eine bestimmte Arbeit habe, was ich dann noch dazu zeigen könnte, aber ja, ich weiß nicht mehr, ob das die Frage beantwortet.
Doch, doch, so in etwa doch, ich glaube schon. Also ich wollte noch so ein bisschen auf dieses das Handwerkliche hinaus, also spielt der Raum vielleicht auch eine Rolle darüber, über die Entscheidung, ob ich jetzt, oder ob, ne, ob du was hängst oder ob du wie den Rattenkönig sowas Großes, Raumgreifendes, also also machst du dir Gedanken über den Raum und das jeweilige, also wie das sozusagen korrespondiert mit dem Material vielleicht auch?
Nee, eigentlich, also die Räumlichkeiten schaue ich mir eigentlich schon immer davor an. Aber, also zum Beispiel der Rattenkönig, der ist auch aus dem Grund entstanden, dass der Raum sehr viele Fenster hatte. Mhm. Und ich deswegen etwas, eine Bodenarbeit machen wollte. Und die Ratten kann man halt auch ganz gut so vergrößern und verkleinern. Man kann die ja immer neu platzieren. Genau, und man muss die auch nicht als Rattenkönig platzieren, die können ja auch alleine auch funktionieren. Und dann war dieser Raum auch sehr verwinkelt und dann habe ich so kleine Rattenköttel noch genäht und die dann überall verteilt. Das hatte dann schon wirklich was sehr, also der Raum hat sich dann auch schon echt hat sehr gepasst für diesen Rattenkönig. Aber so richtig so ins Hand, also so große Konstruktionen bauen und bestimmte Räume, die irgendwie nicht die beste Infrastruktur haben, das wird bestimmt noch vorkommen, aber das ist ja das Schöne daran, wenn man in Galerien ausstellt, ist, dass sie da Leute haben, die das für einen machen. Weil das kostet mich ja auch mehrere Wochen, um sowas zu planen. Und das ist auch schön, dass die Kuration sowas übernimmt. Das ist ja auch immer wieder ganz spannend, mit Kuratoren zusammenzuarbeiten und deren Interpretationen der Hängung und der Anordnung der Arbeiten zu sehen. Ich habe ja in meinem Atelier nicht den Platz, um so eine Art White Cube nachzubauen. Und ich bin auch keine Kuratorin. Ich finde es immer auch sehr cool, sowas abzugeben.
Genau. Das heißt, wo hört dann deine Arbeit auch auf? Also wo sagst du, entscheide du das mal? Oder entscheidest du das, aber andere setzen es für dich um?
Also das ist immer unterschiedlich. Eigentlich ist man, also ich bin eigentlich immer dabei. Aber ich äußere mich einfach, wenn ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie ein bisschen frischere Idee haben als ich, die es einfach nur in die Mitte der Wand hängen würde, dann nehme ich das natürlich gerne an. Aber dadurch, dass Textilien natürlich auch, also sind halt, wenn es nicht auf Leinwände aufgespannt sind, ja schon so freie, etwas floppige Formen, da ist es schon auch manchmal sinnvoll, vor Ort zu sein, um einfach nur ein paar Anweisungen zu geben, wie man was anzufassen hat und so. Und ja, der ganze Prozess des Hängens, das übernimmt dann meistens die Galerie, aber natürlich, wenn man kann, dann ist es immer gut, vor Ort zu sein. Und dann halt, wenn einem irgendwas echt nicht passt, dann kann man es ja auch aussprechen. Aber ich habe bisher eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht mit Kuratoren und Galeristen.
Machst du die Notizen eigentlich?
Jein, also ich weiß nicht genau, das ist ein bisschen grob gesagt Notizen. Also wenn ich eine Idee habe, ich habe zum Beispiel so eine kleine Titelliste.
Nein, was?
Eine Titelliste, wenn mir irgendein cooles Wort vorkommt oder wenn ich ein neues Wort lerne oder ein Sprichwort oder so. Meine Titelliste ist jetzt mal wieder ziemlich leer. Ich muss dann mal wieder neues Material reingeben, aber Das ist auch immer ganz hilfreich.
Das heißt, wie fängt so dein Prozess an? Also es hat auch viel mit Worten zu tun?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe irgendwann mal jemandem erklärt, dass ich in Teppichen denke. Und immer wenn mir irgendwas gefällt, sehe ich den Teppich dazu. Und die werden nie so gemacht, wie ich es mir dann gedacht habe. Aber an sich zeichne ich halt viel mehr, als dass ich mir Notizen mache. Das sind dann so ganz wirre Zeichnungen und ein paar Stichwörter dazu. Weil der Prozess des Tuftens und des Nähens ist wirklich so langwierig auch. Und das ist ja das, also einer der Gründe, wieso ich auch sehr gerne alleine arbeite, ist, dass ich mich da wirklich so fast in so meditative Zustände begeben muss, weil ich die gleiche Bewegung stundenlang machen muss. Und da kann man, oder ich kann da nicht mentally fully aware sein. Da muss man so ein bisschen abdriften im Kopf. Sonst ist das ja auch absolut langweilig. Und deswegen halte ich halt meine Notizen und meine Zeichnungen immer ziemlich vage, weil ich während des Arbeitens mir dann sozusagen meine Arbeit halt weiterspinnen kann. Und vor allem gehen auch manchmal bestimmte Pläne nicht ganz auf und dann muss ich improvisieren und dann wächst die Arbeit mit mir mit und das ist ein viel größeres Spiel zwischen mir und der Arbeit. So, das ist so dann auch richtig spannend, wenn mal was funktioniert, dann kriege ich so einen richtigen Adrenalinkick und fange an zu zittern, muss mich dann beruhigen und denken dann, genau, wiederum funktioniert was überhaupt nicht und dann muss ich halt einen großen Teil wieder rausrupfen aus meiner Leinwand und das sind alles Sachen, die kann ich in der Zeichnung nicht auffangen, diesen Prozess. Das ist ja, für mich ist eigentlich das Schönste, diesen Prozess zu durchleben. Und während des Prozesses, da ärgere ich mich natürlich, dass alles nicht so geht, wie ich will und das ist laut und das ist staubig, aber dann, sobald die Arbeit so fast fertig ist, überkommt es mich dann meistens mit so einer totalen Euphorie, wie geil das eigentlich ist, was ich da gerade tue. Genau. Und dann, wenn man abgeschlossen hat mit der Arbeit, dann ist es meistens echt, also ich habe dann immer irgendwie die größten Schwierigkeiten damit, wenn die Arbeit dann fertig ist und dann so, dann muss halt das nächste anfangen und dann fängt es halt von vorne an und dann braucht man, also ich brauche da manchmal schon ein paar Monate, dass ich dann auf eine fertige Arbeit zurückblicken kann und sagen kann, so, die ist so gut, wie ich sie haben möchte.
Also was heißt das? Das heißt, wenn du fertig bist, dann willst du es auch erstmal nicht mehr sehen?
Ja, oder? Ich will das nicht mehr sehen. Das ist für mich irgendwie so, ich weiß, ich muss das dann so abstoßen. Es geht dann im besten Fall einfach direkt in irgendeine Ausstellung oder keine Ahnung. Das ist einfach, ich glaube, weil das einfach auch so emotional ist. Das ist so ein mühseliger Prozess, das weiß ich nicht, wie das befriedigt werden soll mit so einer fertigen Arbeit. Es ist vielleicht einfach, der Rush ist zu groß, als dass ich das dann so genau, ich glaube, ich kann es dann nicht akzeptieren, dass es dann fertig oder dass es dann so vollbracht wurde, diese vielen Tage und Wochen, die ich mit der Arbeit verbracht habe. Und ich kann halt nicht wie in der Malerei zum Beispiel einfach drüber pinseln. Das geht einfach dann nicht mehr. Und genau, dann muss man das so abgeben. Und ja, und das ist aber dann immer gut zu wissen, dass in ein paar Monaten kommt man dann wieder darauf zurück und denkt sich so, ja, richtig gut geworden, richtig, richtig geil. Aber ja, der Prozess ist das, was mich, glaube ich, auch richtig am Ball hält, weil das ist schon echt aufregend auch.
Oh, das hört sich auch erstmal total anstrengend an am Anfang, ne? Diesen Anfang überhaupt zu finden und auch dabei zu bleiben und dann so kurz vor Schluss macht es dann plötzlich mal ganz kurz Spaß. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn dieses Gefühl nicht kommt? Also wenn das die Euphorie nicht kommt und dass sich das die ganze Zeit so anfühlt, als wenn man es nicht schafft und das gelingt mir nicht. Passiert. Okay, krass. Okay.
Sorry, ich wollte dich nicht.
Ja. Nee, super.
Nee, das ist ja, halt, glaube ich, der Grund, wieso man diese Arbeit immer wieder aufnimmt. Mhm. Also ich habe ja, also ich muss Knieschoner tragen und ich habe total viele Blasen in den Händen vom Schnibbeln mit Scheren und muss Masken tragen, weil sonst, keine Ahnung, ich will gar nicht wissen, wie bunt meine Lunge ist von diesen ganzen Wollfasern. Also es ist körperlich richtig anstrengend. Und manchmal natürlich, wenn man sich zu viele Aufgaben auf einmal genommen hat, dann braucht es auch ein bisschen länger, bis diese Euphorie aufkommt. Aber eigentlich weiß ich, dass sie kommt. Ja.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schön an, wenn sie immer irgendwann kommt. Was machst du in der Zwischenzeit, also wenn du darauf quasi wartest oder wenn du besser noch mit was Neuem anfangen willst und die Idee ist noch nicht so richtig da, was hilft dir dann?
Also ich glaube, was mir am meisten hilft, ist einfach Also das ist wahrscheinlich auch nicht der gesündeste Ansatz, aber einfach weitermachen, weil in bestimmten Situationen geht es einem vielleicht auch einfach nicht gut und deswegen ist man unzufrieden mit der Arbeit. Und das muss man, also ich überspiele das dann lieber gerne, weil ich weiß, die Zeit, die ich investiere, da kommt auch was bei rum. Dafür mache ich das dann jetzt auch einfach zu regelmäßig und zu lang. Genau. Also ich bin da einfach ein bisschen, also ich habe da einfach so eine manische, obsessive Herangehensweise. Aber ich mache auch nichts lieber als das, was ich mache. Deswegen muss ich mir manchmal so ein bisschen, muss ich mich auch zwingen, rauszugehen und so Sport zu machen oder vielleicht ein anderes Hobby zu finden. Aber eigentlich mache ich das, was ich mache, am allerliebsten. Ja, es ist schon, es macht einfach mehr Spaß. Also es macht sehr viel Spaß und die Frustration kann man dafür in Kauf nehmen. So. Und alle, also weil der Prozess, der ist einfach, der ist, es ist ein richtiger Rush. Ich mag das. Ja. Ich weiß nicht, ob das sich beantwortet hat.
Doch, voll, voll. Das heißt, diesen Rush, den hast du erst so richtig gefühlt, eigentlich mit diesen textilen Künsten. Und ich glaube, du hattest auch irgendwo geschrieben, dass du eigentlich relativ lange dich schon mit Textilien beschäftigst, aber das nie so richtig so als was gesehen hast, was man jetzt so macht oder was so ein Ding ist. Oder du meintest ja auch, dass, dass du einfach nicht wusstest, dass man das auch machen kann. Und willst du was dazu sagen?
Ich kann mich noch erinnern. Das war mein erstes richtiges Lieblingsspielzeug war so eine fünf gefühlte 100 Meter lange, aber ich war damals halt irgendwie 2 Jahre alt oder so oder 3, so eine glitzernde, schillernde Textil, also so ein langes Textil, ist also ein ganz langes Tuch, was so ein bisschen aussah wie so ein Meerjungfrau-Schwanz. Und ich habe mich da jeden Tag mindestens 10 Mal mit eingewickelt. Ich musste dieses Textil an mir dran haben. Ich wollte, habe es immer in verschiedenen Positionen, immer verschiedene Layer um mich rumgewickelt und dann habe ich ganz viele Petticoats angezogen und dieses Textil um mich rumgewickelt und es hat einfach mich nicht ermüdet. Ich habe dieses Textil geliebt und wie man das drapiert und wie ich da einfach unendlich viel mit spielen konnte. Und dann habe ich halt immer, war ich immer super modebewusst, aber was, also bewusst halt nicht, sondern ich liebe einfach Textilien. Ich fasse die gerne an und probiere auch viel rum.
Du wolltest aber nie Mode studieren, also das, obwohl du wahrscheinlich, das war ja wahrscheinlich auch ein Begriff für dich, aber du wolltest schon eher Grafik.
Ja, ich habe mit 14 angefangen, meine eigenen Kleider zu nähen. Da war ich bei so einem kleinen Modedesign-Laden in Friedrichshain. Da hat meine Mutter so ein Zettel, weißt du, wie so ein Abreißzettel gefunden. Da war ich dann dort. Und ich habe immer ganz viel Mode auch designt. Also was heißt designt? Also ich habe Zeichnungen gemacht in der Grundschule. Vor allem Schuhe habe ich bescheuert immer gezeichnet. Und dann bin ich dort hingegangen und habe so eine Zeichnung mitgebracht. Und dann haben wir das genäht. Und ich hatte halt immer auf Flohmärkten mir meine Textilien gesammelt. Das waren dann meistens irgendwelche Vorhänge aus den 70ern und alles, was ich mir vorgenommen hatte, es hat einfach fast nichts geklappt, weil Textilien alleine, die musst du ja auch erstmal untersuchen. Du kannst nicht mit jedem Textil etwas, also sofort nicht auf den ersten Versuch, aber manche Sachen stretchen richtig seltsam, andere Sachen halt gar nicht. Und dann ist es ist es ja auch wirklich eine sehr, sehr genaue Angelegenheit, eine Hose zu nähen und oder ein Kleid oder etwas so passgerecht an deinen Körper, für deinen Körper zu nähen. Und ich habe das ein Jahr lang habe ich halt für mich immer genäht. Ich habe dann auch mein Abi-Kleid dazu genäht, aber ich bin tatsächlich daran verzweifelt, dass die Textilien, die ich benutzen wollte, dass ich die nicht bändigen konnte. Weil ich dann zum Teil wahrscheinlich in dieser Genauigkeit einfach, da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich mir so ein bisschen geschworen, dass ich einfach niemals was Sinnvolles mehr nähen will, sondern nur so fürs Nähen, für das Textil wegen oder weil ich irgendwas in die Welt setzen wollte. Aber richtig was damit angefangen habe ich dann erst Jahre später. Also das vielleicht auf eine Steppdecke oder als Patchwork oder also als Patch auf irgendein Kleidungsstück und so, das ist auch komischerweise einfach nicht passiert. Das manchmal schon, aber halt nicht so, wie ich einfach so eine Art Sammelsurium an kleinen Patches genäht habe und die dann einfach irgendwie in eine Truhe gesteckt habe und mir einfach nie wieder Gedanken darüber gemacht habe. Genau. Das ist dann alles aus dem Schlummern erwacht, so 2017 rum. Genau. Aber also es ist die ganze Zeit, also die ganze Zeit habe ich genäht. Aber halt nichts, was man nutzen konnte.
Also du hast dann aber schon Design studiert quasi, als das dann wieder erwachte. Und ich glaube, so wie ich das jetzt so raushöre, gab es dann irgendwie eine Pause, als du in den Grundlagen warst und im Design. Hast du dann erstmal nicht genäht oder?
Halt nur so weiter, so nach wie vor, halt so kleine Stickereien und so. Aber dann, als ich in meinem zweiten Studienjahr war, hatte ich dann auf einmal alles, was ich sozusagen über die Jahre zusammengesammelt habe, plus dann noch viel, viel mehr konzentriert auf eine konkrete Arbeit gesetzt. Und das war dann sozusagen der Erwachungsmoment, wo ich gemerkt habe, das wollen auch Menschen sehen und ich will das vor allem auch sehen. So. Und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. So, sobald etwas dann aber ernsthaft wird und fängt, das muss man dann manchmal sich dann wieder finden, wenn man dann irgendwie dann auch, man verspürt ja auch einen Druck, wenn man sowas mit Absicht macht. Unabsichtlich ist es natürlich viel freier und viel unschuldiger.
Ja. Ist das vielleicht auch ein Unterschied zwischen Design und Kunst? Also warum du vielleicht jetzt auch einfach in den textilen Künsten bist und nicht mehr im Design geblieben bist?
Ja, ich glaube, dass dieses Unabsichtliche, dass das so erwünscht ist, dass es mir schon echt viel gibt. An sich finde ich den Übergang von Design und Kunst einfach sehr, sehr frei. Ich würde nicht sagen, dass bestimmte Sachen finde ich extrem künstlerisch. So from my humble opinion, die sind aber sozusagen als Design kategorisiert und andersrum gibt's scheißliche Kunst. Weiß ich genau, wo es die dann hinstellt. Da habe ich auf jeden Fall meinen Mittelweg ziemlich gut gefunden, der aber gar nicht notwendig ist. Also das, was ich mache, zerrt sehr viel, glaube ich, von dem Studium, aber kommt halt auch sehr, sehr viel aus mir heraus und vor allem aus Inspiration aus der Kunstwelt und Kommilitonen vor allem in der Kunst, was ist schon echt so schön, durch diese Ateliers zu laufen und jede Baustelle zu sehen von den Studierenden und die dann auch ausfragen zu können und dass man dann auch so große Konsultationen also die ganze Klasse sammelt sich dann und redet dann offen über diese Projekte und das ist einfach richtig spannend und ja, das wollte ich, also da bin ich echt dankbar, dass ich das miterleben durfte.
Würdest du sagen, dass die Illustration hier auch an der Burg tendenziell künstlerisch auch einfach ist? Oder ich habe mich auch manchmal gefragt, warum sie überhaupt im Design angesiedelt ist eigentlich.
Ich finde schon, also ich habe damals auch mich damit, also ich fand es auch den Ansatz von meinem Professor total super, dass solange man es ungefähr erklären kann, konnte man eigentlich projekttechnisch machen, was man wollte. Das hat mir auf jeden Fall richtig zugesprochen. Dann bin ich aber in die Textilkunst abgedrückt, weil ich ja so viel machen durfte, was ich wollte. Naja, aber es war trotzdem total, also das hat mich richtig angesprochen, dass man diese Freiheit hatte. Das hatte ich zum Beispiel, als ich in Prag an der Umprum studiert habe.
Das war ein Auslandssemester?
Genau, da gab es halt echt so rigorose, ich musste innerhalb von 2 Tagen ein Albumcover-Design und dann ein Magazincover und dann zu einem ganz konkreten Thema ein Comic im Stil von einem anderen Comic zeichnen haben. Das war auch richtig, also ich fand es immer ziemlich nice, so viel zu tun zu haben. Aber es hat mir im Kreativen nicht so unglaublich viel gebracht. Also es war halt einfach so sehr, sehr anspruchsvoll, was den Umfang betroffen hat und war auch super spannend, aber nicht so richtig mein Ding, da so bestimmte Formate nachzufinden, also so zu zeichnen wie ein anderer Illustrator, finde ich irgendwie ist eine sehr witzige und auch eine seltsame Angelegenheit, aber es hat mir nicht so viel mitgegeben und anderen halt viel mehr. Ich habe das ja auch gesehen, wie andere Leute davon richtig wie es denen richtig geholfen hat in ihrem Prozess, aber genau.
Was meinst du, was hat denn geholfen?
Dieses bisschen aus seiner Comfortzone treten, dass man sowas sich zumutet, etwas nachzuzeichnen und seinen eigenen Twist zu geben oder ganz alleine überhaupt die Aufgabe, einen Magazincover zu gestalten, ist halt auch, wenn man halt einfach so kleiner Studie ist, ist schon eine sehr große, auch wenn es kein wirkliches Magazin geben wird, aber so diese Aufgabe, aber alleine, die lässt einen dann schon so ein bisschen sich selber ernst, man muss sich ernst nehmen, um das dann zu zeichnen. Und das habe ich einfach gesehen, dass sich da Leute einfach total reingesetzt haben und so richtig Visionen hatten. Und das habe ich einfach nicht nachempfinden können. Also da, ja, da kam halt dann bei mir die Kunst.
Also es ist dann doch ein anderer Prozess einfach?
Das war schon ein anderer Prozess. Und das hat mich an der Burg auf jeden Fall echt viel besser getragen, ist, dass ich da meine Idee durchdrängen konnte und nicht irgendwelchen Strukturen unbedingt, nicht irgendwelchen Richtlinien nachgehen musste. Mir hat das geholfen und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Okay. Falls du jetzt nicht noch irgendwie Fragen an mich hast oder so, können wir gerne hier einen Schlussstrich ziehen und ich bedanke mich auch bei allen Hörenden, die noch bis hierhin gefolgt sind und wünsche euch noch einen schönen Tag bei was auch immer ihr gerade tut. Tschüss. Ciao, ciao.
Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.